Wie immer bin ich auch heute Morgen der Briefträger. Das heißt, die Botschaft, die ich euch vortrage, habe ich nicht selber geschrieben. Ich habe sie mir auch nicht ausgedacht. Es ist das, was Gott uns mit auf den Weg gibt. Ich habe lange gebetet und damit gerungen, soll ich dieses Thema heute Morgen ansprechen oder nicht? Gott hat mir für nichts anderes Freiheit gegeben. Gott will Gemeinden, die durch den Heiligen Geist getragen sind. Er möchte, um konkret zu werden, dass unsere Gemeinde durch den Heiligen Geist getragen wird. Wir haben wunderbare Lieder gesungen, eben im Lobpreis. Wir haben gesungen von Wundern der Liebe, Zeichen der Vollmacht. Wir sind deine Kinder durch deinen Geist geboren. Sind wir das? Sind wir das wirklich? Ist das mehr als Lieder, die wir sonntags morgens eben hier singen? Oder welche Bedeutung haben die Inhalte? Das Thema heute Morgen lautet: Der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und ich gestehe ein, ich bin zu diesem Text gekommen durch unsere Bibelstunden. Wir arbeiten zurzeit mit Johannes Kapitel 1, das haben wir fast fertig. Und als wir an diesen Punkt kamen, mit Johannes dem Täufer, kam der Impuls, das ist die Predigt für diesen Gottesdienst und hat mich nicht mehr losgelassen. Ihr kennt Johannes den Täufer, er wird so als ein bisschen ein wilder Mann beschrieben. Er hat den Leuten klare Worte gesagt, klarere als ich es heute tue. Ihr Otternzücht, ihr Schlangenbrut, erneuert euer Denken. Soweit will ich es nicht treiben. Aber die Frage ist, sind wir wirklich vom Geist Gottes geboren? Und noch viel weiter, sind wir wirklich vom Heiligen Geist erfüllt? Ich lese aus Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Kommt gleich. Am folgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute dem Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und sie blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Was für ein Wort heute Morgen. Johannes der Täufer hatte Glück. Er hat einzigartige Begegnungen mit Jesus gehabt, ganz persönlich. Aber da war ein Grund dafür. Johannes der Täufer ist Zeuge für Jesus, die Liebe des Vaters und die Gegenwart Christi in seiner Abwesenheit, also im Heiligen Geist. Das ist seine Berufung. Als Johannes am Jordan predigte und taufte, ging es nicht darum, den Menschen den Kopf zu waschen, sondern sie auf den vorzubereiten, der kommen wird und der schließlich auch mal Gericht halten wird. Und darum war Buße angesagt. Er sagt: Erneuert euer Denken. Und das Buch, das Wort, das wir im Griechischen finden für Buße, ist Metanoia und heißt eigentlich wörtlich übersetzt: Erneuert euer Denken. Es geht also nicht darum, wie Martin Luther, die Geißel mit Nägeln zu nehmen und sich selber den Rücken zu massieren, sondern unser Denken zu erneuern. Besinnung und Umkehr mussten das Leben erneuern, und zwar nicht nur äußerlich, sondern ganz und gar von der Mitte der Existenz, dem menschlichen Herzen her, und von daher auch Gerechtigkeit, Wahrheit in das alltägliche Leben zu bringen und dieses zu erneuern. Und wenn wir etwas brauchen in diesen Tagen in unserer Gemeinde, dann ist es genau das. Johannes hat sich mit seiner ganzen Person und seinem ganzen Leben dieser Botschaft verpflichtet gewusst, ohne jede Einschränkung, ohne Wenn und Aber. Das haben die Menschen auch begriffen und sie haben es von ihm sagen lassen, was anders werden muss, und es mit der Taufe sichtbar eingestanden. Für Johannes war es wichtig, Israel zuzubereiten, damit es seinem Herrn empfangen kann und er unter seinem Volk wohnt. So lenkt er die Herzen und Gedanken der Menschen hin auf Gottes Geschichte mit seinem Volk und dessen Rettung. Der Glaube ist also tief verankert in der Liebe Gottes. Zeichen der Liebe haben wir heute Morgen gesungen. Der als Herr der Geschichte seinen Weg zu uns geht. Er, dieser Jesus, kommt zu uns und hat seine Verheißung und sein Wort gegeben, dass er bei uns ankommen wird. Wenn Johannes das predigt und so seinen Auftrag erfüllt, wird uns so manches an seinem Wirken deutlich. Erstens, Johannes draußen am Jordan, da versammelt sich Jerusalem, Judäa und die Länder am Meer, heißt es in Matthäus 3, Vers 5. Das Wort Gottes, dessen Zeuge er ist, führt Menschen zusammen. Wo immer wir Gottes Wort bezeugen, wird es dort, wo sich Menschenherzen ihm öffnen, auch in die Gemeinschaft führen. Deswegen rede ich jetzt zu uns und sage deutlich, dass auch dasselbe für uns stimmen muss. Wir sollen uns nicht aus der Gemeinde zurückziehen. Es ist gefährlich, nur ein privates Christentum pflegen zu wollen. Der Entzug der Gemeinschaft führt dann spätestens bei den Kindern zu Irritation und Abkehr von Kirche und Gemeinde. Damit ist nicht gesagt, dass man nicht auch mal eine Gemeinde wechseln darf, sondern das heißt lediglich, wir sollen uns nicht aus der Gemeinde entfernen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Wo die Gemeinschaft aber brüchig wird, beliebig oder schließlich gleichgültig und allen anderen Vorhaben und Zielen geopfert wird, stellt sich uns oder wird uns die Frage gestellt, ob wir im Zeugnis für unseren Herrn deutlich und vernehmbar Gottes Wort und Willen zur Sprache gebracht haben oder uns doch letztlich das Evangelium schämten, indem wir alles Mögliche im Gemeindeleben ins Spiel brachten, aber uns wenig Zeit für die Gemeinschaft des Wortes Gottes nahmen. Dieser Frage müssen wir uns stellen. Und das ist das Zweite. Johannes steht mit seiner Person und mit seiner Verkündigung für das feste Fundament, das der Glaube hat, nämlich das Wort Gottes, seine Verheißungen und seine lebendige Geschichte. Hier ist der Glaube verankert und seine Erneuerung wird nur möglich, wo wir uns neu zum Wort Gottes hinwenden. Und ich denke, das ist notwendig, dass wir uns neu dem Wort Gottes zuwenden und dies an der richtigen Stelle tun. Was ist eine wichtige Erkenntnis und Einsicht für uns als Gemeinde, damit wir nicht vergessen, es ist jedes Mal Jesus, der in das Leben hineintritt, wenn sein Name den Menschen verkündigt wird. Nicht wir, die wir als Botschafter Christi mitarbeiten, schaffen damit das neue Leben, sondern Jesus, der zu denen kommt, die ihn nicht gekannt haben. Wohl aber Gottes Wort vernommen hatten und nun ihm selber begegnen dürfen, weil er zu ihnen persönlich spricht. So hat Johannes es auch erfahren. Das ist sein Zeugnis. Was ist unser Zeugnis? Werden wir diesem Zeugnis gerecht? Drittens sagt Johannes uns etwas über diesen Jesus, der so in uns wirken will. Zeichen der Vollmacht. Haben wir die? Ich rede nicht von menschlicher Autorität, ich rede von geistlicher Vollmacht. Eine Frage, die jeder nur für sich selber beantworten kann und auch muss. Als Johannes sieht, dass Jesus zu ihm kommt, verkündigt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus macht mit diesem Zeugnis auch klar, wo die Grenze dessen liegt, was in seiner Taufe geschieht. Johannes, seine Taufe hebt die Trennung, das heißt die Sünde, nicht auf, das kann sie nicht. Sie ist nur Verweis auf ein Handeln Gottes und die Bereitschaft des Menschen, sich dem Gebot Gottes wieder zu unterstellen. Das ist die Anforderung an uns heute. Der Anspruch, den Gott auf unser Leben hat. Aber Jesus, der Messias Israels, sein Erlöser, tut viel mehr als das. Er erlöst sein Volk, er ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In seinem Namen liegt die ganze Offenbarung der Gnade und Herrlichkeit Gottes, die wir für uns ganz persönlich erfahren müssen. Und ob wir sie erfahren haben oder ob wir sie nicht erfahren haben, das erkennen wir an unserem Leben, an unserem Lebensstil. Ich bin der Briefträger. Meine Aufgabe ist nicht, euch irgendwelche Vorhaltungen zu machen, sondern euch Gottes Wort zu erzählen. Aber die Anfragen, die in diesem Text verborgen sind, mit denen müsst ihr euch auseinandersetzen, ob ihr wollt oder nicht. Und das kommt auch wieder zu euch. Man kann sich nicht auf Dauer dagegen wehren. Man muss die Dinge für sich selber irgendwann mal klären. Dass diese Liebe da ist, bei uns bleibt und eine lebendige Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und dem Sohn Gottes schenkt, darf Johannes auch schon erfahren und darum bezeugen, wovon die Gemeinde lebt. Welcher Geist sie regiert und wie sie in der Abwesenheit Jesu seine Anwesenheit erfährt und aus ihr lebt. Und das ist niemand anderes als der Heilige Geist. Und das ist sein Bekenntnis. Der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Unser Leben mit Jesus in der Nachfolge ist ein Leben aus und im Geist. Es ist der Geist, der uns zu Kindern Gottes macht, uns bezeugt, dass wir seine Kinder sind und in uns ruft, aber lieber Vater. Er bewegt uns, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Wovon seid ihr getrieben? Wir sind aus diesem Geist geboren, zumindest sollten wir es sein. Das Wasser tut es nicht, aber es zeigt an, dass wir der Vergebung, der Reinigung bedürfen und auch bereit sind, uns dem, wenn Gottes Wort ergeht, nicht zu entziehen oder zu verweigern. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes sind wir mit dem dreieinigen Gott verbunden und Jesus schenkt uns diese Gemeinschaft. Er schenkt sie uns. Er schenkt sie durch sein Wort, das den Geist Gottes unter uns bringt und wir in Jesu Namen Gemeinschaft der Heiligen sind. Denn wo sich zwei oder drei in Jesu Namen versammeln, da ist er ja bekanntlich mitten unter uns. Jesus erkennt die Gegenwart des Herrn. Er weiß, dass Jesus das Lamm Gottes, Gottes Sohn ist. Gott selber hat alle unsere Lasten und Sünden auf sich genommen. Von Johannes dem Täufer sollen wir lernen, denn er hat entschieden aus Gottes Wort gelebt. Er hat erlebt, wie Jesus zu ihm gekommen ist und ihn als Lamm Gottes erkannt. Und er hat gültig für alle Zeit bis zur Wiederkunft Jesu bezeugt, dass der neue Geist, der Heilige Geist, der uns wieder Gemeinschaft mit Gott und darum auch untereinander als Menschen schenkt, die Gabe Jesu ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Diese Taufe erfahren Menschen dort, wo das Wort Gottes verkündigt und geglaubt wird, ihm geglaubt wird, dem treuen Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Diese Taufe ist die Erfahrung, dass Jesus lebt und der abwesende Herr jetzt anwesend ist. Wer sie erfahren hat, wird Jesus gerne dienen und denen in Liebe nachgehen, die heute noch fern von Jesus leben. Wir können unsere Bibeln in Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Wir werden dort lesen, der Tag des Pfingstfestes war erfüllt. Und da kam plötzlich nicht nur ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, sondern es erschien eine große lodernde Flamme, die sich aufteilte, während sie sich senkte. Und über jedem Anwesenden brannte eine Feuerflamme. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, heißt es in Apostelgeschichte 2. In Vers 6 heißt es dann, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. In Vers 11 lesen wir: Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Was ist denn da zu Pfingsten passiert? Und es geht ja noch weiter, aber die Gaben des Geistes schaffen wir nicht in einer Predigt. Ich zeig erst mal, was passiert hier. Immer wieder bezeichnet man dies als die Taufe mit dem Heiligen Geist. Alle, die da waren, wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Obwohl der Heilige Geist eine Person ist, ist es möglich, mehr oder weniger Anteil an ihm zu haben. Das gilt ja für Gott überhaupt. Wir wissen, dass er allgegenwärtig ist, und doch ist die Verheißung Christi, dort anwesend zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, nochmal eine ganz andere Dimension seiner göttlichen Gegenwart. Ist er denn in unserer Mitte, dieser Heilige Geist? Wo ist er denn? Ich würde ihn nicht sehen können, aber erkennen. So ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wir sprechen nicht von haben oder nicht haben, sondern von dem Raum, den er in unserem Leben einnehmen darf. Wenn sich ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt, wird er laut Jesus von Neuem geboren, nach Johannes 3, Vers 3. Dies ist das Werk des Heiligen Geistes, steht in Johannes 3, Vers 6, der von diesem Moment an in den Gläubigen wohnt. Es ist also unmöglich, Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Paulus lehrt uns: Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein, in Römer 8, Vers 9. Jesu Anweisung an seine Jünger war, in Jerusalem zu warten, bis sie erfüllt worden wären mit dem Geist, um in dieser Kraft seinen Auftrag zu erfüllen. Jetzt kommt ja ein komplizierter Gedanke. Wenn man nicht Christ werden kann ohne Heiligen Geist und seine Jünger Christ geworden sind, warum sollen die auf dem Söller auf den Heiligen Geist warten? Kann man ja mal wirklich getrost drüber nachdenken, aber ich werde es euch gleich verraten. Jesu Anweisung war, zu warten, bis sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Seine Kinder. Was ist das denn? Eine der großen Streitfragen in der Christenheit. Aber Bibellesen bildet ja, habe ich immer gedacht. Den Aposteln zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, noch die Wiedergeburt absprechen zu wollen, ist sicher unseriös. Nein, sie waren gläubige Christen, die nun in diese zweite Erfahrung der Geistwirkung hineinkommen sollten. Natürlich ist es auch ebenso gut möglich, Wiedergeburt und Geistestaufe fast zugleich zu erleben, wie es zum Beispiel im Hause des Cornelius geschah, nachzulesen in Apostelgeschichte 10. Und dennoch bleibt es zwei Dimensionen. Immer wieder sehen wir in der Schrift, dass sich dabei auch übernatürliche Phänomene einstellten, wie zum Beispiel Weissagung oder das Reden in neuen, den Rednern selbst unbekannten Sprachen. Es gibt ja auch eine Bibelstelle, wo es heißt, wer in Zungen redet, redet Geheimnisse mit Gott. Wissen wir das noch? Kennen wir das noch? Praktiziert das noch jemand? In seiner Pfingstpredigt erklärt Petrus in Apostelgeschichte 2, dass diese Erfüllung mit dem Geist schon vom Propheten Joel vorhergesagt war, nämlich in Joel 3, Vers 1, und Geistwirkungen wie Gesichte, Träume und Weissagungen dazugehörten. Es gilt wahrzunehmen, sowohl Geistestaufe als auch Sprachengebet sind Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Lest es in Markus 16, Vers 17. Hinter Wiedergeburt und Geistestaufe folgt kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Nun gilt es, in dem Kraft des Geistes zu leben und mit ihm zu rechnen. Das sagt uns das Wort Gottes, der Geist soll nicht gedämpft werden in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Er soll auch nicht betrübt werden, heißt es in Epheser 4, Vers 30. Sondern wir sollen immer wieder mit ihm erfüllen, heißt es in Epheser 5, Vers 18. Wie auch die Jünger nach Pfingsten, Apostelgeschichte 4, Vers 31, und brennend im Geist bleiben, Römer 12, Vers 11. Also ich erzähle euch nichts, was ich mir hier ausgedacht habe. Wir lesen es wirklich im Wort Gottes. Zu beobachten ist, dass manche Pfingstgemeinde leider lange schon kaum noch etwas von dieser großen Kraft widerspiegelt. Der Geist wirkt, weht eben, wo er will, heißt es in Johannes 3, Vers 8. Und wenn unser eigener Wille wichtiger ist, dann zieht er sich eben zurück. Das macht aber für die Gemeinde keinen Sinn. Es wird sich eher negativ als positiv auswirken. Ich glaube, Jesus freut sich riesig, wenn sich alle seine Jünger, egal welcher Prägung, von Herzen nach der Kraft des Geistes ausstrecken. Das hat uns Paulus geraten, um effektiv in seinem Dienst stehen zu können. Dass wir dabei theologische Vokabeln noch unterschiedliche handhaben, wird ihn nicht abhalten, sein Volk in die Einheit des Geistes zu führen. Die Einheit des Geistes ist noch einmal etwas völlig anderes als die Einheit unter den Gläubigen. Und ich behaupte hier wirklich mal, und ihr könnt mich nachher dafür schlagen oder zur Tür rausjagen, wenn uns irgendetwas verloren ist, gegangen ist, dann ist es dieses. Denn wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, den erkennt man. Den erkennt man an dem, wie er sich verhält, wie er mit sich selbst und anderen umgeht. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sucht den Frieden und nicht den Zirkus. Ich glaube, Jesus freut sich riesig, wenn sich alle seine Jünger, egal welcher Prägung, von Herzen nach der Kraft des Geistes ausstrecken, um effektiv in seinem Dienst stehen zu können. Es ist wichtig, in der Taufe im Heiligen Geist oder in der Erfüllung des Heiligen Geistes, man kann ja auch eine andere Formulierung benutzen, ohne was anderes zu meinen, aber die Taufe im Heiligen Geist ist ja gelegentlich auch stigmatisiert heute. Aber es ist wichtig, in ihr eine notwendige Erfahrung unterschiedlich zur Wiedergeburt, und das ist der Überzeugung, dass die Veränderung und Verkrustung kirchlichen Lebens auf ihre Vernachlässigung zurückzuführen ist. Kein Gotteskind wird ohne Geistesfülle den in ihm Gott zubestimmten Platz ausfüllen. Niemand. Und keiner Kirche oder Freikirche, keiner Gemeinde wird dies ohne sie möglich sein. Eine kurze Darstellung der Wiedergeburt. Gibt es denn irgendeine Hauptsache im Christentum, dann ist es sicherlich diejenige der Neugeburt. Sie ist die Quelle, aus der alles Gute kommt. So sagt es einer der pietistischen Väter, nämlich Philipp Spener. Und Jesus hat dies ja noch schärfer umrissen. Er sagt ganz klar in Johannes 3, Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Seid ihr von neuem geboren? Und ebenso prägnant sagt Paulus in der berühmten Bibelstelle 2. Korinther 5, Vers 17, ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Luther sagt, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Die Forderung nach Geburt ist ein radikales Nein zum sträflich oberflächlichen Vertrauen in den Menschen guten Willens. Zu jenem biblischen Falschzitat, gleichgültig humanistischem Grundirrtum, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das führt uns sonst wohin, aber nicht in die ewige Herrlichkeit. Geburt bedeutet nicht Veränderung der alten Natur, nicht Stimulation natürlicher guter Anlagen. Voraussetzung ist Tod der natürlichen Natur durch Kreuz und Grab. Radikaler geht's nicht. Und zwar, weil die Sünde eine Bestie ist, die ihr Wesen nicht verändert, auch wenn man ihr ein paar Eckzähne zieht. Sünde ist kein Haustier, das man dressieren kann. Sie ist offene Rebellion gegen Gott. Und da ist der Mensch eben nicht eine Null, der keine Spuren hinterlässt, nicht eine nutzlose Passion, wie Sartre gesagt hat, tritt nicht ins Wasser, ohne Kreise zu ziehen, heißt es im Zen-Buddhismus. Sondern groß ist der Mensch auch in seiner Verantwortung gegenüber Gott, groß auch in der Sünde, groß sind auch die uns vor Augen liegenden Folgen der Sünde. Der kollektive Stolz als Form der Sünde, der Zweifel als intellektuelle Form der Sünde, die Religiosität als geistliche Form der Sünde. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Sind wir Christen? Sind wir wirklich Christen? Dann geht es nicht um eine unmerklich sich vollziehende Entwicklung. Es geht um die Krise der Geburt. Wer sich bekehrt, ist nicht mehr der alte Mensch. Er ist nicht eine korrigierte und revidierte Ausgabe dieses Menschen. Er ist ein neuer Mensch. Die Palingenesia, so heißt es im Alten Bund, das ist das schon im Alten Bund prophezeite neue Herz in Hesekiel 36, Vers 26. Die Neuschöpfung nach Galater 6, Vers 15. Dieses nimmt jetzt nach der Katastrophe des Sündentodes seinen herrlichen Neuanfang. Ein Neugeborenes muss sich losringen, eine Schnur muss durchschnitten werden. Es ist auch die Wiedergeburt ein von Gott gesetztes Faktum, aber es ist auch eine Erfahrung. Diese Krise meint nicht immer einen datierbaren Punkt. Viele wüssten um ihre Sünde der Wiedergeburt aber viele andere wussten es nicht. In der Regel gibt es aber doch eine realisierbare Zeitspanne, in der man vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt wird, heißt es in Kolosser 1, Vers 1 und 3. Wohl erleidet ja die Mutter Wehen für eines, das geboren wird, bleibt dieser Prozess dramatisch genug. Und nicht anders ist es in der Regel auch in der Wiedergeburt. Dem steht nicht so ohne weiteres nichts entgegen, sondern das menschenliebste Haustier macht sich bemerkbar. Ich sage es heute mal fröhlich, das ist die Selbstüberwindung. Bin ich bereit, mich zu demütigen vor Gott und anzuerkennen, wer ich wirklich bin? Auf jeden Fall weiß jemand, dass er geboren ist, oder er wird sich diesem jedenfalls bewusst. So bei der Wiedergeburt, da sind Zweifel, Fragen, Anfechtungen, doch die Kräfte des neuen Lebens, so die Liebe zu Gott, die Liebe zur Gemeinde, zum Gebet, zum Hassen der Sünde, zur lebendigen Hoffnung, das alles führt durch mancherlei Nebel ins wunderbare Licht der Gewissheit. Der erste Schrei eines Neugeborenen ist existenzwichtig. So muss ich dem geistlichen Neugeborenen aus der Tiefe der Seele durch den Heiligen Geist ein Schrei entringen. Und dieser Schrei heißt: Abba, lieber Vater. Römer 8, Vers 15. Man wird nicht gelegentlich wieder mal geboren. Der ganze Prozess, in die Gemeinde Jesu hineingeboren zu werden, Sündenerkenntnis, Bekenntnis, Taufe, Aufnahme in die Gemeinde, mag ein längeres Geschehen sein, aber die Wiedergeburt ist einmalig. Was wäre ein Wiedergeborenes ohne Familie? Und so muss auch ein Wiedergeborenes seine geistliche Familie haben, der man verbindlich zugehört. Ich komme zum letzten, aber auch zum wichtigsten Punkt dieser Predigt. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die grelle Diskrepanz zwischen dem damals wie heute gültigen Bibelwort und dem landläufigen Erfahrungsbild führte viele zur Erkenntnis, dass auch mit der herkömmlichen Lehre einiges falsch liegen könnte. Der kräftige Ausdruck Taufe, griechisch Bapto, bedeutet im profanen Sinn eintauchen, untertauchen, in Farbstoff tauchen, färben. Für die Taufe wird nun sogar die Intensivform Baptiso verwendet, was nicht nur ein- und Untertauchen, sondern auch vernichten, ertränken und versenken bedeutet. Auweia, jetzt wird's gefährlich. Dieser Begriff wird biblisch eindeutig auf eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist bezogen. Johannes der Täufer, ich erinnere daran, er sagte, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Auf wen du den Geist herabschweben lässt und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Jesus nimmt diese Worte auf und er sagt, oder er gebot ihnen von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und ihr wisst, zwischen Auferstehung und Pfingsten liegen genau 50 Tage. Petrus sagt, während ich anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, wie am Anfang auch auf uns. Da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Erinnern wir uns auch daran? Geistestaufe oder andere Begriffe. Natürlich können verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes punktuell zusammenfallen. Lesen wir in Apostelgeschichte 10. Und doch gibt es besondere Erfahrungen, die in der Regel über eine gewisse Zeit feststellbar sind. Sie sind nicht mathematisch festlegbar, sie fließen ineinander, sie sind nicht einfach abgeschlossen, aber sie sind doch schwerwiegende, schwergewichtsmäßige Phasen. Die Überführung von Sünde, die Erneuerung zur Wiedergeburt und die Geistestaufe als Kraftausübung zum Dienst. Heiligung, Belehrung, Trost und so weiter, immer wieder neue Erfüllung zur bleibenden und wachsenden Fülle jedes Einzelnen und der Gemeinde. Und doch wird immer wieder die Frage gestellt, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch Geistestaufe genannt, ein auf die Wiedergeburt folgendes Ereignis? Und die Antwort ist ja. Warum? Drei Beispiele. Zeugung, Geburt, das ganze Kommen Jesu ist umgeben vom Heiligen Geist. Maria wird offenbart, es wird ihr offenbart, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. In Matthäus 1, Vers 18 lesen wir, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Elisabeth ist voll des Heiligen Geistes. Johannes wird zur Mutter im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zacharias wird voll Geistes. Auf Simeon ruht der Heilige Geist. Und Hanna, die Prophetin, prophezeit im Heiligen Geist. Und doch wird Jesus erst 30 Jahre später gesalbt mit einer besonderen Kraftausrüstung zum Dienst. Nämlich da am Jordan. Die Jünger waren nach Johannes 15 schon rein, ja, sie erfuhren bereits eine tiefe geistliche Erfahrung. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 22, und Jesus hauchte sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Die Wiedergeburt war jedenfalls seit der Auferstehung möglich, der uns wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, heißt es in 1. Petrus 1, Vers 3. Die Jünger waren auch bereits außerordentlich bevollmächtigt, heißt es in Matthäus 10, Vers 8. Und diesen Jüngern verheißt Jesus im Missionsbefehl die Taufe im Heiligen Geist. Lest es nach in Lukas 24, Vers 49. Jesus selbst interpretiert hier die Geistestaufe, sagt dabei kein Wort von Erneuerung oder Wiedergeburt, sondern ausdrücklich von Kraft aus der Höhe spricht er. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Samarien, dort achteten sie einmütig auf die Predigt von Jesus, auf das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi, sahen große Zeichen, erlebten, dass unreine Geister unter Geschrei ausfuhren und viele Lahme geheilt wurden. Sie glaubten, ließen sich als Folge davon taufen. Da war eine große Freude in der Stadt. Und in dieser Situation stellen die Apostel fest, denn der Heilige Geist war auf keinen von ihnen gefallen. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. In den biblischen Berichten war es ganz offensichtlich möglich festzustellen, die hatten noch nicht empfangen, obwohl sie sich bekehrt hatten. Und Bekehrung ist ohne Heiligen Geist nicht möglich. Jesus sagt zu den Jüngern, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wie lange wollen wir noch warten? Pfingsten hat stattgefunden. In Samarien, der Heilige Geist war noch auf keinen gefallen. Sie waren nur getauft, steht in Apostelgeschichte 8, Vers 16. In Ephesus kommt die tolle Frage. Habt ihr empfangen, als ihr gläubig wurdet? Apostelgeschichte 19, Vers 2. Und es war dann ebenso offensichtlich spontan an der Stelle zu erkennen, jetzt haben sie empfangen. Und wie hat sich das Leben der Jünger Jesu verändert? Denken wir mal darüber nach und vergleichen wir es mal mit unserem eigenen Leben. In Samarien legten sie die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Da aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten. In Caesarea fiel der Heilige Geist auf alle, denn sie hörten, dass sie mit Zungen redeten und Gott hochpriesen. Apostelgeschichte 10. In Ephesus, da hat Paulus die Hände auf sie gelegt, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten mit Zungen und weissagten. Wir dürfen daraus schließen, dass die Geistestaufe eine erkennbare Durchbruchserfahrung als Kraftausrüstung zum Dienst notwendig ist, die sich in der Regel auch in der Zungenrede äußert. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wenn ihr daran Zweifel habt, wenn ihr euch nach dem Heiligen Geist ausstreckt und ihr braucht Hilfe irgendwie, dann habe ich eine Idee. Wir drehen das Ding hier um. Seelsorgegespräch, bitte nicht stören. Ich werde also nach Terminvereinbarung, damit nicht einige vor der Tür warten müssen, in Zukunft jeden Dienstag von 9 Uhr bis 12 Uhr zur Verfügung stehen, um mit euch persönlich zu sprechen, auch über diese Frage und auch über alle anderen Dinge, mit denen ihr aus irgendwelchen Gründen nicht klarkommt. Nochmal die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wenn ihr dessen nicht sicher seid, lasst uns miteinander darüber beten. Der Herr wird es tun. Amen.